Wir wollen heute ein Wort Gottes fortführen, das in der letzten Stunde begonnen wurde. Wir lesen noch einmal Kolosser 3, Vers 12 und 13 in Erweiterung heute, um die Sache damit auch zugleich zum Abschluss zu bringen. Kolosser 3, Vers 12 beginnend. Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Niedriggesinntheit, Milde, Langmut, einander ertragen und euch gegenseitig vergebend, wenn einer Klage hat wider den anderen, wie auch der Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Soweit das Wort Gottes. In der letzten Stunde, da sprachen wir ja bereits über das Thema hier in der Gemeinde. Da wurde in Sonderheit behandelt, zu wem gesprochen wurde. Es heißt hier zu den Auserwählten Gottes, den Heiligen und die dritte Version, Geliebte. Das waren die Berufenen. Den Inhalt dieser drei Dinge haben wir also betrachtet, sodass heute die Zusammenhänge damit näher besehen werden sollen. Auserwählte, Heilige und Geliebte sind Kinder Gottes. Und solche waren diese Kolosser, zu denen hier im Briefe geschrieben ward. Und nur so vermögen wir zugleich auch die Zusammenhänge zur Praxis hin zu sehen. Der Aufruf Pauli, also an Kinder Gottes gerichtet, beginnt: Zieht nun an. Exegetisch falsch übersetzt wäre: Wir haben schon angezogen. Das wäre absolut falsch im Griechischen. Hätten die Kolosser bereits die nachfolgenden Dinge angezogen gehabt, dann wäre die dafür bestimmte Ermahnung reiner Unsinn gewesen. Wir werden es gleich sehen. Im Griechisch finden wir das Wort angezogen. Also ein Wort im Ausdruck von Vergangenheit. Das Wort selbst in der Vergangenheit. Angezogen. Richtig übersetzt, habet nun angezogen. Sie sollen sich so verhalten, dass es für sie Vergangenheit sei. Das meint die Bibel. Der Ausdruck habet will uns die Absicht, also angezogen zu haben, mitteilen. Das heißt, wir sollen so wandeln, dass die nachgenannte Aufzählung der Dinge Vergangenheit sei. Darum geht es hier. Und deshalb übersetzt die Elberfelder Bibel sehr richtig, wie es hier heißt: Zieht nun an. Habet nun angezogen ist zwar grammatikalisch richtig, im Umgangsdeutsch reden wir aber nicht so. Habet nun angezogen, sondern zieht nun an. so reden wir einer zum anderen. Hier finden wir einen Aufruf an die Gläubigen zur Handlung hin zur Aktivität. Denn Anziehen bedeutet aktiv sein. Zieht nun an. Solange wir aufgefordert werden, anzuziehen, haben wir uns noch nicht völlig angezogen. Zu niemanden, der schon begleitet ist, wird man sagen, zieh dich erst mal an. Hier merken wir sofort, dass etwas nicht stimmen würde. Also hatten die Gläubigen zu Kolossee die erwähnten Dinge selbst noch nicht angezogen. Das waren die sieben Dinge, die hier erwähnt werden. Das waren die sieben Punkte von Vers 11 bis 13, die den Kolossern wohl bekannt waren. Genau wie auch uns diese sieben Dinge bekannt sind. Die Frage aber ist, ob wir diese sieben Dinge angezogen haben. Ob der Herr Jesus uns in diesen sieben Dingen findet. Nicht etwa das, was wir meinen, nicht das, was wir glauben, was da richtig sei, sondern was und wie der Herr uns sieht, ist entscheidend. Diese sieben Punkte, ich darf sie noch einmal vorlesen, herzliches Erbarmen, Güte, Niedriggesinntheit, Milde, Langmut, einander ertragen und gegenseitig vergeben. Diese sieben Dinge fassen wir zusammen in dem einen Wort, aus dem heraus die sieben Dinge überhaupt geschehen können. Und das ist die Liebe des Christus. Bringen wir diese sieben Dinge nicht aus der Liebe des Christus heraus, ist des Fleisches Werk, was absolut nicht Gott verherrlicht. Der Urgrund der Liebe hat die Äußerungen jener sieben Punkte im praktischen Wandel mit Christus. Jesus Nachfolge ist keine Theorie, sondern echte Praxis. Und wo diese Praxis nicht ist, ist auch Christus nicht verherrlicht. Und wo diese Liebe Jesu nicht dominiert, ist auch kein herzliches Erbarmen. Das ist das Erste. Dieses herzliche Erbarmen, und wir wollen nur ganz kurz auf die Dinge eingehen, ich hatte eigentlich vor, nur über das Siebente dann zu sprechen. Dieses herzliche Erbarmen hat keinerlei Beziehungen und keinerlei Ansatzpunkte zu uns selbst, sondern immer zum anderen. Oh, wenn es so weit ist, dass wir mit uns selbst herzliches Erbarmen haben, dann haben wir keines mehr für den Nächsten. Denn das verzehren wir. Dieses Milligramm verzehren wir dann selbst. Und mehr haben wir nicht. Sobald wir herzliches Erbarmen mit uns selbst besitzen, sind wir unbarmherzig mit anderen. Diese hier beschriebene Barmherzigkeit nimmt teil an den Nöten der anderen. Nun ist die Frage, selbst wenn wir Überzeugt sind wir leben in der Liebe des Christus als Kinder Gottes. Ob der Herr uns in dieser Teilnahme der Not des Nächsten erfindet, sonst ist alles Theorie. Ich meine hier nicht ein philanthropisches Leben der Gläubigen. Das ist auch hier nicht gemeint. Aber ich glaube, wir wissen, wovon der Herr hier redet. Wir sehen dieses Leben in der Barmherzigkeit oder im Erbarmen zum Nächsten im mitgeteilten Wandel unseres Herrn Jesus in den Evangelien. Ganz besonders. Es drückt alle Hilfe aus, die wir nicht von anderen fordern können und nicht sollen, sondern ist eine freiwillige Wirkung dessen, der bereit ist, in dieser Liebe des Christus gefunden zu werden. Und darauf liegt Lohn, Verheißung und Gnade Gottes. Wir können solches und dürfen solches nie von anderen fordern, wohl aber erwartet der Herr, dass wir es anderen bringen, in Freiwilligkeit. Überall dort, wo das Erbarmen, von dem hier geredet wird, von anderen gefordert wird, oder wo man es vom Nächsten erwartet, entsteht Enttäuschung. Bei denen, die das erwarten, entsteht automatisch Enttäuschung, und zwar sehr tief. Und daran sind nicht die anderen schuld, sondern solche, die solches erwarten. Die sind selbst dran schuld. Denn wir setzen in der Erwartung die Hoffnung und Hilfe auf den Nächsten, auf Menschen. Und nicht auf den Herrn, der darin entehrt wird. Das zweite ist die Güte. Die Güte ist Wesen Christi Jesu. Das Wesen. Aber auch hier in Gläubigen. Wir sehen, dass wir die Güte nicht aus uns selbst hervorbringen können. Und wenn Menschen in Gütigkeit gesehen werden vom Natural her, das hat mit geistlichen Dingen nichts zu tun. Ich habe es lieber mit gütigen als mit jähzornigen Menschen zu tun, ist klar. Nicht? Ist klar. Wir wohl alle so. Aber hier geht's nicht um das menschlich Gütige, sondern um das Geistliche. Das uns durch die Fülle des Christus erschlossen wird, wenn wir wollen. Zieht nun an, sagt also der Apostel. Und diese Güte äußert sich in vielerlei Hinsicht, die wir dann in der Praxis dem Nächsten erweisen können. Das ist ein Auftrag Jesu. Und so ist diese Güte nur dann echt, wenn diese sich nicht aus diesem Fleische hervorgedrückt oder anerzogen oder anerlernt hervorgebracht wird. Bekam mal einen Brief. Da geht's um Güte. Da schreibt man, wenn man keinen Absender hinten drauf schreibt, so war der Brief, ich kenne mich da nicht so genau aus. Da schrieb man zwei Buchstaben hinten drauf, DG. Ist das bekannt? DG, durch Güte. Heißt das. Ich musste mir das sagen lassen. Ich bin etwas zurück, ich weiß das. Aber das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm, wenn ich ein bisschen zurück bin. Schlimmer ist es, wenn jemand zurück ist und weiß nicht, dass er zurückliegt. Das ist viel schlimmer. Der Herr hat uns gezeigt, Und wir sagen Ja dazu. Also musste ich mir vor vielen Jahren sagen lassen, dass dieses DG durch Güte heiße. Nun habe ich gefragt, wer diese Güte hat. Ich muss das ja wissen dann, genau. Ne? Ja, da geht es nicht um mich. Ach so, der den geschrieben hat. Nein, auch nicht um den, sondern durch wen geht's denn jetzt? Wer hat jetzt die Güte? Ja, der den überbracht hat. Das ist menschliche Güte! Darauf möchte ich jetzt zu sprechen kommen. Das hat nichts mit der Güte hier zu tun. Und schon gar nichts mit Qualitätsgüte. Weil uns die Güte nicht in die Wiege gelegt wurde, von der hier geredet wird, haben wir solche von Gott zu erbitten und vom Herrn anzunehmen. Das ist, zieht nun an. Das ist das. Diese Güte leitet den Sünder hin zur Buße, sagt Paulus in Römer, Kapitel 2, Vers 4. Na, ich muss schon mal aufschlagen, dass es das wirklich haben. Sonst kann ich es nur immer sinngemäß bringen. Römer 2, Vers 4. Da heißt es, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut, nicht wissen, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet. Diese Güte leitet uns zur Buße. Herrlich. Jetzt wissen wir, wozu Güte Gottes da ist. Und wenn wir diese Güte anziehen sollen, dann stehen wir im Auftrag des Herrn, nämlich durch diese Güte Gottes, nicht unsere Güte, Menschen zu Christus zu leiten. Hierdurch gelangen wir mittels des Glaubens dann zur Errettung durch diese Güte, sagt Titus in Kapitel 3, Vers 4, wo es heißt, als aber die Güte und Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns. Durch Güte sind wir errettet worden mittels der Gnade, die uns durch Christus geworden ist. Und dann erst kann Gott den Reichtum seiner Gnade, ja den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch Güte, heißt es, durch Güte uns erweisen, Epheser 2, Vers 7. Das wäre etwas zur Güte. Und wir kämen zum dritten, und das ist die Niedriggesinntheit. Sie zeigt sich durch die Gesinnung Jesu. Die Niedriggesinntheit sehen wir durch die Gesinnung Jesu. Der wegen der Leiden des Todes unter die Engel sich erniedrigte. Hebräer 2,9. Und das Gericht, in welches sich der Herr freiwillig stellte, niemand hätte ihn dazu zwingen können, wurde in seiner tiefsten Erniedrigung weggenommen, sagt Gottes Wort in Apostelgeschichte 8, Vers 33. Als der Herr Jesus in der tiefsten Erniedrigung war, da wurde sein Gericht weggenommen, sagt die Schrift. Wenn du Dinge hast, die dir Not bereiten, und du im Geiste Gottes wandelst und sie demzufolge ins Heiligtum trägst, dann wirst du Rettung finden, wenn du dich in deiner tiefsten Erniedrigung vor Gott stellst. Viele Gläubige hassen die Erniedrigung wie die Pest. Und wenn ich die heutige Zeit ansehe, dann beinhaltet sie wesenhaft und primär das, was in unserem Glaubenswandel zurückgeblieben ist, nämlich eine nachzuvollziehende oder beständig an uns selbst vorzunehmende Erniedrigung. Denn wer nämlich meint, etwas zu sein, der erniedrigt sich ja gar nicht. Der betrügt sich selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wir kennen diesen Bibelvers. Wie schwer fällt es uns? Ich glaube, ich rede hier jedem, der dieses Wort kennt, aus dem Herzen. Wie schwer fällt es uns, uns zu erniedrigen? Und die Praxis, nicht die Theorie, ist hier entscheidend. Ob wir wirklich bereit sind, das auch zu wollen. Nämlich darin liegt nur Gelingen. In dieser Niedriggesinntheit, in der tiefsten Erniedrigung Gott dann wegnimmt das Gericht, das auch am Hause Gottes anfängt. Wenn wir uns erniedrigen wollen, dann steht praktisch alles dagegen. Selbst der ganze alte Adam, den haben wir zu überwinden. Der steht mit dem Feind gegen uns. Der steht immer auf der feindlichen Seite. Sonderbar. Da muss ein ungeheuerliches Vertragswerk existieren. Das ist der Kampf, der in uns ist. Licht gegen Finsternis, Geist gegen Fleisch. Aber vielen Menschen können wir überhaupt nur das Wort vom Evangelium sagen, wenn wir uns zu ihnen in dieser Erniedrigung herablassen und nicht, wenn wir auf einem hohen Ross sind. Das ist mir bei diesem Heerobersten so wichtig geworden vor Jahren. Der musste erst von seinem hohen Gaul runter, sonst wäre er nicht. Der wäre nicht errettet worden von seinem Aussatz. Der Kerl musste erst runter. Der musste sich 7-mal da in dem Jordan, musste sich selbst tauchen. Der musste runter von dem Esel oder was das für ein Tier war. Ein Pferd, glaube ich, war es. Hudson Taylor trug einen chinesischen Zopf in der Ausübung seiner Evangeliumsverkündigung als Missionar und konnte in dieser Erniedrigung viele zum Herrn führen. Hätte der das nicht gemacht, wäre er zu stolz gewesen. Ich meine, ich kann jetzt meinen Gefühlen nicht Ausdruck verleihen, was in mir vorging, wenn ich mit hier mit dem Topf rumlaufen sollte. Ich möchte da keine Stellung zu nehmen. Ich bitte da schon um Rücksicht. Aber er tat es und konnte darum Menschen zum Herrn führen. Nicht, dass jemand meint, der Bruder Bergmann hat gesagt, wenn sich die Brüder Zöpfe wachsen lassen, könnten sie Leute zu Jesus führen. Ich möchte da warnen. Das habe ich nicht gesagt. Wir kämen hier zum vierten Punkt, das wäre die Milde. Milde. Das Wort findet man ja in der Welt überall. Angefangen von Zigarettenmarken bis zu sonst was. Aber das ist hier nicht gemeint. Die Milde ist eine Eigenschaft des Herrn Jesus, von der hier Gottes Wort redet, die wir nur zu gern für uns selbst angewandt sehen. Wir lieben diese Milde anderer gegen uns. Aber dem Nächsten gegenüber sind wir sehr kärglich darin. Wir wollen sie am notwendigsten dem Nächsten gar nicht bringen, weil wir an dem anderen so viele Fehler sehen. Deshalb halten wir unsere Milde an ihnen zurück. Oft bringen Gläubige nur denen Milde entgegen, die ihnen sympathisch sind. Furchtbar. Furchtbar, gottloses Zeugs. Untergläubige. Oder sie bringen nur solchen Milde entgegen, die sich in Not befinden. Da wird ihr inneres Appell gemacht. An ihr inneres appelliert. Und dann erzeigen sie Milde. Das war nicht die Art Jesu. Der Herr war immer milde. Paulus sagt in 2. Timotheus 2, Vers 24, ein Knecht des Herrn soll, gegen alle milde sein. Wollen wir uns doch dieses Gottes Wort in unsere Herzen schreiben. Umgekehrt könnten wir also jetzt sagen, wenn Gläubige nicht in einem sieghaften Leben gefunden werden, dann wandeln sie nicht in der Erinnerung der Mitteilung des Wortes Gottes. Und wenn es hier heißt, alle gegen alle milde sein, dann sind zuerst die Gläubigen und dann die Weltkinder gemeint. Aber alle sind hier genannt. Milde sollen wir also gegen alle sein. Und was ist, wenn jetzt Strenge und Härte angezogen wird? Von uns aus. Obgleich wir zur Milde gemahnt sind. Und dann redet eben der alte Mensch. Nichts ist uns so nah als der alte Mensch. Und wir kommen dann zur Überlegung, was haben wir da alles noch abzulegen? Das ist ja das, dass wir nur dann anziehen können, wenn wir zuvor abgelegt haben. Das ist die Füllung der Gefäße, wie wir sie im Epheserbrief haben. Wir müssen aus den Gefäßen, die wir sind, erst alles Übrige herausnehmen, um von Christus und seinem Wort angefüllt zu werden. Solange noch der Unrat der Sünde drin bleibt, kann Christus uns nicht erfüllen. Dann sind wir so vollgestopft von den Dingen, die nicht Christus ehren, und es geht kein Tropfen Christus hinein. Darum müssen wir erst ablegen, die Dinge, die Gott nicht verherrlichen, die Jesus nicht meinen, um das Anziehen zu vollziehen. Fünftens. Langmütige. Im Sinne Jesu Christi gibt's nur ganz wenige im Lande. Vielleicht ist uns das deshalb noch nicht aufgefallen, weil wir ja selbst nicht darin leben. Es ist so in unserem Leben, wir werden auf Dinge auch des öffentlichen Lebens erst aufmerksam, wenn wir mal mit diesen Dingen konfrontiert werden. Vielleicht so in geistlich. Wie viel lesen wir und überlesen den herrlichen Gehalt der Heiligen Schrift? Uns nicht zu erinnern, was Gott uns dabei zu sagen hat. Wir überlesen die Worte des Herrn. Ist das nicht schrecklich? Und was liegt in den Mitteilungen der Heiligen Schrift drin? Wir sehen, dass wir hier uns beschäftigen können. Ja, genauso hätten wir die sieben Dinge über jeden einzelnen Punkt einmal sprechen können. Natürlich, und da hätten wir das Wort Gottes beileibe nicht ausgeschöpft. Deshalb können wir es hier nur kurz tun. Langmut ist ja nach Galater 5, Vers 22 eine Frucht des Geistes. In den Augen Gottes ist ein Langmütiger besser als ein Held, sagt Sprüche 16, Vers 32. Die Helden sind, ja, die sind uns im Hebräerbrief besonders in einem Kapitel herausgestellt. Die Glaubenshelden. Die Bibel sagt, dass ein Langmütiger besser sei. Verstehen wir jetzt, worauf es dem Herrn ankommt in deiner Verwandlung hin, in sein Bild? Wir möchten am liebsten alle große Glaubenstaten, große Glaubensschlachten schlagen und dann mit einem Schwert durch die Gegend laufen wie der kleine David mit dem Riesenschwert des Goliath. Musste einer hinten nachlaufen, der es hinten hochhielt. Nein, das will der Herr gar nicht. Daher will erst einmal, dass wir mit uns selbst fertig werden, bevor wir mit dem Feind fertig zu werden glauben. Und das sind Dinge, die uns Gottes Wort hier vorstellt. Ob der Herr Jesus diese Langmut nun an uns sieht, die er an uns erwartet. Das ist wahrhaftiges Heldentum. Hier heißt es besser als Heldentum. Das Gegenteil von Langmut ist Jähzorn. Das sind die beiden Abstrakten gegeneinander. Dieser Jähzorn, der sich auch bei Gläubigen oft in Spontanaktionen zeigt. Langmütige sind kurz ausgedrückt solche, die in Christus gestorben sind. Das sind Gestorbene in Christus. Denen in dieser speziellen Frage der alte Adam keine Not mehr bereitet. Das ist die Jesu in uns. Das ist, und jetzt werden wir es richtig einordnen lernen, Christus in euch. Wir können nie von Christus in euch reden, während wir noch vom Jähzorn geplagt. Der Jesus war kein Jähzorn. Das müssen wir hier alles klarstellen. Den Elementen der Sünde nicht mehr Lebende sind Langmütige. Und dabei sollen wir, wie die Bibel sagt, langmütig sein gegen alle. Das sagt Paulus im ersten Brief der Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 14. Gegen alle. Ach, das fehlt uns natürlich. Nicht, weil wir möchten gern diese Schwerter, die Klingen kreuzen, sagen wir im Volksmund. Der Petrus, der hatte immer ein paar so Dinger hinten im Rock stecken. Siehe, hier sind zwei Schwerter. Es kann losgehen. Und dort im Garten Gethsemane, da finden wir ihn dann, diesen Klingenkreuzer Petrus. Das Ohr des Malchus lag am Boden. Und der Herr muss dann unseren Eifer wieder bezahlen durch sein Werk am Kreuz. Er heilt dem Malchus unseren Schaden wieder gut. In Epheser 4, Vers 2, da schenkt uns der Apostel Paulus Einblick. Einblick in einen dreifachen Mut. Es ist interessant, vielleicht können wir uns in stiller Stunde damit befassen. Das erste ist Demut, das zweite Sanftmut und das dritte Langmut. Da finden wir die Langmut wieder. Nur durch Demütigungen werden wir demütig. Und wenn wir den Demütigungen ausweichen, werden wir nie ein Kind Gottes mit Demut. Nur durch Demütigungen werden wir also demütig, welche unsere aufruhrgeladenen Herzen zur Sanftmut hinlenken. Langmut ist Beständigkeit in Sanftmut, der durch Demut zu gewinnen ist. Leider können wir nicht länger dabei bleiben, es ist da noch einiges drin zu sagen. Sechstens, einander ertragen. Wir könnten auch sagen, die Zerreißprobe als Überschrift. Ne? Die Zerreißprobe der Emotionale. Kinder Gottes sollen ja gestorben sein in Christus. Und wenn wir den Herrn besehen, wie wenig er aus dem Häuschen fuhr, dann haben wir wahrhaftig in ihm das Vorbild, dass wir ihm nachahmen sollen, ihm nachwandeln dürfen. Einander ertragend kann nur dort sein, wo die fünf erstgenannten Dinge unserer Ausrüstung zugleich auch geworden sind. Gott in seiner Reinheit und in seiner Sündlosigkeit erträgt dich und mich. Und wie? Du, der du noch sündigst, du wolltest deinem Bruder, deine Schwester nicht ertragen? Was ist der Grund dafür, dass du nicht ertragen kannst? Muss etwas dazu gesagt werden? Wer sind wir denn überhaupt? Eine Gemeinschaft oder eine Gemeinde kann nur existent bleiben, wenn das Bindeglied aller Dinge vorhanden ist, und das ist die Liebe Jesu. Wenn es so weit ist, dass wir andere nicht mehr ertragen können, weil sie schwierig, das mag zugebilligt sein, weil sie komisch, das mag Tatsache sein, sind, dann stimmt es eben mit uns nicht mehr, das ist der Beweis dafür. Bitte, wen konnte der Herr Jesus nicht mehr ertragen? Oh, wenn er einen gehabt hätte, den er nicht hätte ertragen können, dann wäre es der Judas gewesen. Und diesem Judas hat er sein ganzes Leben lang in der Gemeinschaft des Weges bis zum Tage des Verrates so liebend getragen, dass keiner der Jünger wusste, wer es war. Petrus gibt dem Johannes einen Wink, da sollte man nachforschen, wer der sei. Mit der gleichen Liebe hat Jesus den Judas ertragen. Die ausrüstende Kraft, einander überhaupt zu ertragen, ist die Liebe Christi. Wenn die fehlt, fehlt eigentlich dann alles. Dann fällt alles zusammen wie ein Gartenhaus im Sturmwind. Bei einer Prüfung Gottes, wenn der Herr uns prüfen würde, und zwar hinsichtlich unserer Liebe zu Jesus, dann wird der Herr den Nächsten vor unsere Seele stellen. Nicht, wenn wir sagen, ich habe Jesus lieb. Liebe äußert sich nicht in Worten, sondern am Nächsten. Nämlich in diesem Augenblick, da beweist es sich am Nächsten, ob ich überhaupt Jesus lieb habe. Wie können wir sagen, wir haben Gott lieb, wenn wir unseren Bruder nicht lieben? Das gibt's gar nicht, sagt die Bibel. Denn wer seinen Bruder Mangelleiden sieht und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? 1. Johannes 3, 17b. Das gibt's nicht. Und diese Liebe äußert sich nur in diesen Dingen, die wir jetzt behandeln, in diesen sieben. Alles andere mag eine andere Liebe sein, aber nicht die Liebe Jesu. Es gibt viele Liebe, von der platonischen bis hin zur Affenliebe. Aber letztlich ist es Selbstliebe, wenn sie nicht durch den Herrn angenommen ist. Wenn aber der Mangel geistig oder geistlich verläuft, sind wir solche, die nicht in der Gottesliebe leben, falls wir die Herzen für den Nächsten verschließen. Das ist, wenn wir diese anderen nicht mehr ertragen können, dann ist dieser bibeljuristische Fakt gegeben, Tatbestand. Du willst, dass der Herr dich erträgt, und du kannst es gut ertragen, dass der Herr dich so, wie du bist, weil du meinst, du würdest Gott sehr annehmbar sein, fällt es dir nicht schwer, sondern du liebst es, von Gott ertragen zu werden. Und deinen Nächsten, der dir ähnlicher ist als Christus wegen der Eigenschaft unserer Sünden, den willst du deine Liebe vorenthalten. Welch eine Sünde in Gottes Augen. Und zum Schluss noch die letzte. Die Zeit ist leider schon geeilt. Die gegenseitige Vergebung, die siebende. Nicht umsonst sind das sieben Dinge. Die sieben hat ja etwas für sich. Gegenseitige Vergebung, zu der wir verpflichtet sind. Denn wenn wir einander nicht vergeben, dann wird auch unser himmlischer Vater uns nicht vergeben können. Euch gegenseitig vergebend, wenn einer Klage hat, wider den anderen. Probleme, Zank, Streit, Zerwürfnis sind nur dort, wo nicht vergeben wird. Wo vergeben wird, gibt's sowas gar nicht. Weil es ja vergeben wird. Die Schrift aber sagt, liegt Klage vor, so vergeben. Bei echtem Grund wird sich auch beklagt, grundlos. So genauso Sünde. Vergeben. Da wollen wir heute ein wenig reinschauen. Dort, überall dort, wo nicht vergeben wird, sucht man das eigene Recht. Die Rechtssuche verhindert die Vergebung in Christus. Das Wort aber sagt, euch gegenseitig vergebend, Punkt, 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 Punkt. Wie auch der Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Jetzt kommen wir zum Kern. Unter Menschen hören wir Worte wie: Vergeben habe ich ihm, aber vergessen kann ich es ihm nicht. Punkt. Dann sitzt so eine Aussage im kosmischen Raum. Wir werden gleich sehen, was das beinhaltet. Das nehme ich sehr ernst. Vergessen kann ich's ihm nicht. Ich muss jetzt einige Dinge klarstellen. Auch Gott kann unsere Sünden nicht vergessen. Ich möchte das hier fundamental aussagen. Wir haben keinen vergesslichen Gott, der infolge Alters vergesslich sei. Unsere Sünden kann Gott nie vergessen. Das sagt auch die Bibel nicht. Er will sie abwaschen. Er will sie hinwegtun. Die Bibel Gottes Wort sagt, er will ihr nie mehr gedenken. Nie mehr gedenken. Hebräer 10, Vers 17. Er will deiner und meiner Sünden nie mehr ein Gedächtnis zukommen lassen. Aber weg? Ist das nicht ernst? Nicht eine Sünde in deinem Leben kann aus der Existenz des Seins hinweggetan werden. Wisst ihr,
physikalisch kann nichts aus dem All herausgebracht werden. Wir können Veränderungen vollziehen, wir können feste Stoffe zu gasförmigen verwandeln durch Verbrennung und so weiter. Das alles können, aber herausnehmen können wir nicht. Das sagt sogar die Wissenschaft. Ja, sicher. Jedes unbedachte Wort, jeder unbedachte Gedanke in deinem Herzen ist nicht mehr zu beseitigen. Das sind göttliche Tatsachen. Vergesslich sind wir, nicht Gott. Ich muss das sagen. Und das ist sehr gut, dass wir vergesslich sind. Denn damit werden wir die Sündenerinnerung los. Das ist eine große Hilfe Gottes. Was denkt ihr, was mit jenen Gläubigen ist, die Sünden anderer nicht mehr vergessen? Das ist eine furchtbare Sache. Die leben dann nur noch in den Sünden anderer. Und der Teufel belügt sie wie verrückt. Und dann macht ihm der Teufel noch Dinge vor, die gar nicht Sünde sind. Und darin lebt er dann, das heißt in den Lügen Satan. Vergeben wir die Sünden dem Nächsten, wie es hier die Bibel sagt, wird die Sache wertunwichtig, weil wir sie vergeben haben. Der Wert jener Gegenstände, der Sünde, wird unwichtig. Und alles, was uns unwichtig ist, vergessen wir zuerst. Das geschieht durch Vergebung des einen zum anderen. In dieser Beziehung ist unsere Vergesslichkeit letztlich noch ein Sieg. Bringen wir den Sünden auch noch Zeitopfer, dass wir die Sünden zu einer Gottheit erheben und die Sünden gleich einem Gott behandeln, das ist durch Erinnerung der Gedanken, indem die dich in deinem Herzen, in deinen Sinnen mit den Sünden der anderen, die dir vielleicht Übles nachgeredet haben, intensiv befasst oder beschäftigst, dienst du darin dem Feind, denn du vergibst ja nicht. Geht ja auch an dir. Mindestens genauso. Weil du die Dinge der Sünde aufnimmst, wie jene sie aufgenommen haben. Wie sollen wir vergeben? Die Bibel sagt, wie der Christus uns vergeben hat. Wie hat er uns vergeben? Völlig. Auf immer. Wie für unsere Sünden. Nie mehr zu gedenken. Gott hat eine Sperre hineingelegt in sein eigenes Gedankengut und lenkt sein Gedächtnis nie mehr hin zu einem Dreckhaufen unserer Sünden. Er blickt nie mehr gedanklich dahin. Das sind jene, die Vergebung im Blute des Lammes haben. Solche, die nicht errettet sind, die sich haben nicht erretten lassen. Das Gedächtnis ihrer Sünden kommt vor dem Herrn. Das sagt die Bibel ganz klar. Vergebung ist, wenn unser Herz völlig frei ist. Das ist Vergebung. Und leider, leider kennen das nur die allerwenigsten Gläubigen. Diese Freiheit kennen nur wenige. Und das ist ein Himmelsgeschenk, herabgelassen durch Christus auf unsere Erde.
So sollen wir vergeben, dass nichts, aber auch gar nichts mehr in unseren Herzen ist. Überhaupt nichts mehr. Dann verbinden sich auch unsere Redewendungen nie mehr mit den vergebenen Sünden der anderen. Das ist Vergebung Christi. Wie sollen wir vergeben? Wie der Christus euch vergeben hat. Bruder und Schwester, ist dir die Vergebung Problem? Ist dir das Problem? Du, dann stimmt's mit dir nicht. Wenn du dauernd zu vergeben hast, stimmt's mit dir nicht. Lebe doch selbst in der Vergebung, dann nimmst du die Dinge gar nicht erst an. Weise sie doch hinein ins Heiligtum. Dort, wo der Christus ist. Was wäre nur, ich möchte nur diese Frage aufwerfen, die hochinteressant ist. Was wäre nur, würde der heilige und lebendige Gott in der Ewigkeit, innerhalb der Ewigkeit, bei himmlischer Freude und Herrlichkeit auf die Idee kommen, unsere Sünden nochmal zu gedenken. Stellen wir uns das mal vor. Wollen wir das? Wollten wir sowas? Wie sollen wir vergeben, wie der Christus vergeben hat? Und damit werden wir ballastlos. Damit kommen wir los von uns selbst, von unseren eigenen Sünden und gelangen in eine Freiheit, die Christus uns durch sein Opfer hat schenken können. So wie die himmlische Freude getrübt wird, so auch, wenn hier nicht vergeben wird, wie Christus vergeben hat. Ja, wir alle leben durch die Vergebung Gottes. Und wie, wir könnten sie dem Nächsten vorenthalten. Es gehört nicht hierher, aber ich möchte zitieren. Ich hatte gestern unter anderem in Marathongesprächen auch eine Situation, in der ein Bruder sagt, wenn der andere Bruder zu mir kommt und um Vergebung bittet, dann will ich ihm vergeben. Ist das nicht furchtbar? Warum vergibt er ihn nicht? Sofort. Das ist Schuld in der Gemeinde Jesu, dass wir nicht bereit sind, sofort zu vergeben. Dadurch laden wir Schuld auf uns. Obgleich andere sich versündigt haben, laden wir Schuld auf uns. Denn dadurch kann der himmlische Vater uns nicht vergeben. Das ist Schuld in der Gemeinde Jesu. Das muss gesagt werden. Sonst fordert der Herr uns einst vor dem Richterstuhl auf, weshalb wir es nicht gesagt haben, obgleich wir durch seinen guten Heiligen Geist ermahnt wurden, solches vorzutragen. Wir sollen ja nicht wie die Unwissenden dahergehen. Nur solange ich auf den anderen warte, dass er um die Vergebung bei mir bittet, solange habe ich ihn auch noch gar nicht vergeben. Und wenn er nicht kommt, lebe ich eben so lange in Unvergeben. Ich, nicht der andere nur. Ach, möchten wir heute anhand dieses Wortes Gottes lernen, aus der Praxis heraus ganz neu die Vergebung, die uns in Christo geworden ist, auch dem Nächsten nicht vorzuenthalten.
vergeben, wie der Christus uns vergeben hat. Amen.